Wir alle wollen immer richtige Entscheidungen treffen. Alle wollen immer das Richtige tun. In diesem guten Bestreben, das Richtige zu tun, finden sich seltsamerweise oft viele falsche Entscheidungen. In dem ehrlichen Bestreben, den richtigen Weg zu gehen, finden sich sehr viele wieder auf einem Irrweg. Wie kann man richtige Entscheidungen treffen? Wenn man doch nur wüsste, was die Zukunft bringt. Das wäre mein Ratschlag an dich. Sorg dafür, dass du die Zukunft kennst und du weißt, wie du in der Gegenwart entscheiden musst. Nun, Wissen schützt dich tatsächlich vor Fehlentscheidungen, wenn du das Richtige weißt. Wie aber findet man den richtigen Weg und dieses richtige Wissen? Nun, mein Tipp, sorge dafür, dass du die Zukunft kennst und dann wirst du heute in der Gegenwart gute Entscheidungen treffen zu können, kommt nicht von mir. Der Tipp kommt von keinem Geringeren als dem Apostel Petrus. Nun mögt ihr vielleicht denken, Petrus ist ein bisschen weit in seiner Fantasie gegangen. Soll ich den Text aus der Bibel rausnehmen? Oder wollen wir uns ihn heute zu Herzen nehmen? Schlagt mit mir gemeinsam 2. Petrus auf und wir nehmen die letzten beiden Verse. Natürlich müsste man, weil sich diese Verse auf das davor beziehen, eigentlich vorher den ganzen Petrusbrief studieren. Das werden wir heute nicht machen. Ich werde nur kurz zwischendurch von dem davor sprechen. Aber dieser Text ergibt uns heute tatsächlich drei Ratschläge. Drei Ratschläge oder teilweise sind es eher Voraussetzungen, wie wir den richtigen Weg gehen und bewahren können. Wissen, Wachsamkeit und Wachstum. Das sind die drei Ws. Die schreiben wir immer hin, wenn wir eine Adresse im Internet aufsuchen. Ich weiß, die Ws stehen für etwas anderes dort. Aber ihr könntet euch in Zukunft genau das merken. Wissen ist schon ganz gut, wenn du weißt, wohin du gehst, wenn du ins Netz gehst. Wachsam sein ist auch immer gut. Und darin zu wachsen, immer das Richtige und das Gute zu tun. Das ist jetzt nur eine Eselsbrücke nebenan. Aber ich hoffe, sie hilft euch, wenigstens in dem einen Bereich. Nun, ich möchte diese Predigt in zwei Punkte gliedern, und zwar nicht in diese drei Punkte, die ich genannt habe, was der Text uns sagt, sondern in zwei Punkte. Hüte dich vor Verführung und wachse in der Gnade und Erkenntnis. Lass uns jetzt aber zuvor den Vers lesen. 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Nun, was Petrus hier unmissverständlich klar macht, ist die Warnung, dass sie sich vor etwas hüten sollen. Zwei dieser Ratschläge, die ich heute unter dem ersten Punkt packe und die ich auch mehr kurz nur anschneiden möchte, sind hier in diesem 17. Vers verpackt. Das Erste, was Petrus hier sagt, ist, ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst. Nun, tatsächlich bezieht Petrus sich hier auf Dinge, die wir bereits im Voraus wissen. Wenn du etwas im Voraus weißt, kennst du davon die Zukunft. Wissen kann uns tatsächlich schützen. Und ich denke, keiner hier ist so naiv und blauäugig, dass er denkt, jedes Wissen könne uns im Geistlichen oder auch sonst im Leben irgendwie schützen. Es gibt genügend nutzloses Wissen. Viel wichtiger ist es herauszufinden, was ist es denn für ein Wissen, das uns tatsächlich schützen kann? Das Wissen um die Zukunft. Das ist das, worauf Petrus sich hier bezieht. Schaut, er sagt, ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst. Nun was? Wovon spricht Petrus denn vorher? Petrus spricht in Kapitel 3 von dem Gericht, das auf die Erde kommt, auf das wir als Erde zusteuern. Er erinnert an die Flut, wo Noah mit den anderen 7 herausgerettet wurde. Und es waren nur 8. Es war eine Gerichtsflut. Und Petrus erinnert daran, dass wir wieder auf so ein Gericht zusteuern. Dass die Erde und die Elemente auf der Erde mit Krachen vergehen werden und zerschmelzen am Tag unseres Gottes. Aber Petrus erinnert auch an Verheißungen, nicht nur an das zukünftige Gericht, von dem wir im Voraus jetzt schon die Zukunft sagen können, es wird kommen. Wenn man unsere Erde anschaut, dann hat man auch nicht sehr viel Schwierigkeiten zu glauben, dass wir darauf hinzusteuern. Er erinnert auch an die Verheißungen. Er redet von einem neuen Himmel oder von neuen Himmeln in Mehrzahl und von der neuen Erde, die Gott machen möchte. Er redet von der Langmut unseres Herrn, die wir als Rettung ansehen sollen. Und in den Kapiteln davor schreibt er noch sehr viel mehr über das Wesen Gottes und über das, was Gott in uns tut und mit uns tut, an all die vielen Verheißungen. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Aber dieses Wissen um Gottes Ratschluss und um seine Verheißungen ist schützendes Wissen. Nun, dieses Wissen, von dem Petrus hier spricht, sagt, dieses Wissen, das hilft euch, wachsam zu sein. Das ist der eigentliche Befehl in diesem 17. Vers. Das ist das, ich sage mal, das Hauptverb, also das Haupttuwort, das, was er befiehlt, was wir tun sollen. Hütet euch. Hütet euch. Das Wissen ist nur eine Sache, auf deren Boden diese Wachsamkeit stattfinden soll. Man könnte etwas wörtlicher übersetzen, dies im Voraus wissend, hütet euch. Also es ist mein geliebtes Partizip wieder. Weil wir das wissen, sollten wir uns hüten. Es ist ein schützendes Wissen, aber das Wissen alleine ist noch nicht das, was uns tatsächlich schützt. Dieses Hüten ist ein aktives, etwas, was wir ganz bewusst tun sollen. Und Petrus ermahnt sehr ernstlich, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und dann euren eigenen festen Stand verliert. Es ist Wissen um Gott, um sein Werk. Es ist Wissen um sein Wort, seine Verheißung und seinen Ratschluss, die uns fest werden lassen. Wenn wir völlig ahnungslos durch die Welt gehen, können wir niemals fest werden. Wer will fest werden, wenn er an nichts glauben kann, wenn er nichts Sicheres hat, wo er anfassen kann? Es ist dieses Wissen der Bibel, das uns Festigkeit verleiht. Es ist das Wissen um die Zukunft, also um den Ratschluss Gottes, nicht um jedes Detail in der Zukunft oder die zukünftigen Monate und Wochen, was uns passiert. Aber diese Zukunft, dass wir einen neuen Himmel und neue Erde erwarten und dass wir auf ein Gericht zusteuern, die Petrus so ernstlich zum Ermahnen bringt und sagt, hütet euch. Ihr kennt Gottes Verheißung. Ihr wisst, seid wachsam. Das hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Was aber genauso wichtig ist, dazu möchte ich jetzt zum Punkt 2 kommen, ist ein Wachstum. Während Petrus auf der einen Seite sagt, hütet euch davor, dass ihr euch verführen lasst und euren festen Stand verliert, was sollen wir denn dagegen machen? Und das ist sehr typisch. Die Bibel lässt uns nicht in einem leeren Raum stehen. Sie sagt nicht einfach nur, tu das nicht oder pass auf jenes auf, sondern sie gibt uns ein Gegenmittel, was wir stattdessen tun sollen. Und da sagt Petrus, wachs dagegen, also im Gegensatz zu diesem sich verführen lassen, diese Gefahr, die uns immer wieder umschwebt und die auch kommendes Jahr wieder auf uns wartet und wir wissen nicht, an welcher Stelle und in welchem Kleid, aber der Verführer wird immer in irgendeiner Art und Weise da sein, sei es durch grobe Irrlehren, sei es durch Feinheiten, wie er uns Stück für Stück von der Wahrheit dieser Bibel wegziehen will. Dagegen sollen wir was tun? Wachsen. Und das ist das, worüber ich heute reden möchte. Wachstum. Wir alle wollen wachsen. Nun nicht in jeder Hinsicht. Manchmal glauben wir, ausgewachsen zu sein in gewissen Dingen. Aber was Petrus hier sagt, wachst dagegen, worin? Worin sollen wir denn wachsen, um diesen Schutz zu haben, Schutz vor Verirrungen? Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Nun tatsächlich beginnt Petrus seinen zweiten Brief mit dem Segenwunsch des Wachstums der Gnade. Schaut einmal, wie er schreibt, nachdem er sich vorgestellt hat als Apostel Jesu Christi, sagt er im zweiten Vers, ganz am Anfang, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Er verbindet auch hier ganz am Anfang gleich die Gnade mit Erkenntnis. Eine andere Art von Verbindung, wie er es hier im letzten Vers seines Briefes tut. Aber er beginnt den Brief damit, dass er sagt, möge euch immer mehr und mehr Gnade zukommen. Und er beendet den Brief mit der Ermahnung, wachst in der Gnade. Nun, das Wort, ich will erstmal zu der Erkenntnis kommen. Er sagt, wachst in der Erkenntnis, in der Gnade und in der Erkenntnis. Und in der Tat, das Thema Erkenntnis, Gottes Erkenntnis, durchzieht den ganzen Brief. Es gibt wenige Briefe in der Bibel, die so viel von Gottes Erkenntnis sprechen wie der zweite Petrusbrief, gemessen an der Anzahl der Kapitel, also an der Länge des Briefes. Und Petrus erwähnt tatsächlich auch verschiedene Arten von Erkenntnis. Einmal dieses gewöhnliche Wort für Erkenntnis, das er auch hier benutzt. Aber an einigen Stellen spricht er dann auch nicht von der Gnosis als Erkenntnis, sondern von der Epignosis, also von der ganz genauen Erkenntnis. Und er führt gleich am Anfang des Briefes eine Reihenfolge auf, wie wir dorthin kommen können, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, wie wir darin Frucht bringen können. Und es scheint ihm überaus wichtig zu sein, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und ich meine auch in vielen Predigten es schon erwähnt zu haben und auch gesondert Predigten zu diesem Thema gehalten zu haben, dass wir erkennen sollen. Gott erkennen, seinen Willen erkennen. Das ist doch immer wieder von Paulus Inhalt eines Gebetes gewesen. Und es sollte auch unsere Gebete prägen, dass wir Gott erkennen wollen. Und Gottes Erkenntnis ist für so vieles wichtig. Heute und für das kommende Jahr habe ich aber den Wunsch, dass wir lernen, in der Gnade zu wachsen. Ich will nicht, dass ihr aufhört, in der Gotteserkenntnis zu wachsen. Wir wollen alle und wir müssen alle immer mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Auch in dem Wissen, was er uns in der Bibel sagt über seinen Ratschluss und über seine Verheißungen. Wir wollen dieses Wissen, um standhaft und fest zu bleiben, damit wir nicht weggerissen werden von den verschiedenen Verwirrungen und Irrlehren, die es in unserer Welt gibt. Aber ich wünsche mir sehr, sehr von euch als Gemeinde, dass ihr alle, dass wir alle gemeinsam lernen, in der Gnade zu wachsen. Darüber möchte ich ein bisschen reden. Petrus, er schreibt hier nicht hauptsächlich von der Gnade, die wir von Gott bekommen. Petrus schreibt hier in erster Linie von der Gnade, die wir für unsere Brüder und Schwestern haben. Oder sollte ich eher sagen, die wir nicht haben? Es ist notwendig, in den Aussagen Gottes festgesichert zu stehen, damit wir nicht verführt werden. Es ist genauso notwendig, Gott zu erkennen. Je besser wir ihn kennen, umso besser werden wir auch selbst verändert werden, Richtung Gott, und werden auch richtige und gute Entscheidungen treffen können. Aber es ist nicht weniger notwendig, dass wir in der Gnade wachsen. Nun, was bedeutet es, in der Gnade zu wachsen? Vielleicht so allgemein heißt das, dass du zu deinem Nächsten immer gnädiger bist. Es bedeutet, dass du immer mehr Gnade gibst, weil Gott so viel Gnade gegeben hat. Es bedeutet auch, dass du deinem Nächsten nicht nach dem vergiltst, was er verdient hat. Gnade walten lassen bedeutet auch, Schuld nicht zu bestrafen. Warum ist das so wichtig, dass wir in der Gnade wachsen? Nun, vielleicht sagst du, Andreas, eigentlich wäre es doch logischer, wenn man sagen würde, wir sollen in der Liebe wachsen. Denn es ist doch die Liebe größer als alles andere, oder nicht? Ja, in der Liebe zu wachsen ist zweifelsohne wichtig. Aber ich möchte, dass wir heute jetzt einmal Schritt für Schritt darüber nachdenken, was bedeutet es praktisch für uns, wenn wir in der Gnade wachsen? Welche Veränderung würde es mit sich bringen? Nun schaut, immer wenn wir von Wachstum sprechen, ist was unser Ziel, unser Maßstab? Gott, ja? Je mehr wir ihn erkennen, umso besser wissen wir, was der Maßstab ist, den wir erreichen sollen. Denn er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Schreibt Petrus übrigens auch am Anfang dieses Briefes. Und jetzt überlegt einmal, wir alle, die wir gerettet sind, sind durch Gnade gerettet, ja? Oder ist hier jemand dabei, der durch seine Werke errettet wurde? Ich hoffe, es ist keiner dabei, der sich jetzt einfach nur nicht getraut hat, die Hand zu heben. Wir alle leben von der Gnade jeden Tag, oder? Oder gibt es bei euch jemanden, der mal einen Tag nicht daran gedacht hat, dass er Gottes Gnade braucht? Habt ihr wirklich alle immer jeden Tag daran gedacht, dass ihr Gottes Gnade braucht? Ich hoffe, dass genauso viele, wie jetzt nicht aufgezeigt haben, wirklich jeden Tag daran denken, dass sie von der Gnade Gottes leben. Natürlich die Errettung selbst, aber auch jede einzelne Stunde unseres Lebens. Wir leben von der Gnade Gottes durch und durch. Und wir brauchen sie jeden Tag neu. Nicht nur, damit wir aufstehen können, auch damit wir nicht verzweifeln an uns selbst, an den ganzen Umständen, daran, dass wir immer wieder fallen. Und jetzt überlegt mal, warum fällt es uns Menschen im Allgemeinen relativ leicht, Gott unsere immer wiederkehrenden Sünden zu bekennen und zu sagen? Ich denke, es sind zwei Gründe, die vordergründig dafür sprechen. Es mag sein, dass der eine und andere es ein bisschen anders erlebt, aber ich meine, es sind die zwei Gründe. Erstens, es beeinflusst uns sehr stark, dass Gott allwissend ist und er sowieso all unsere Sünden kennt. Vor ihm können wir nichts verheimlichen. Oder ist hier jemand dabei, der das geschafft hat? Wir können es nicht. Und das Zweite, was es uns leichter macht, Gott unsere Sünden zu bekennen und auch immer wieder, ist nicht nur, weil er das sowieso schon weiß, sondern weil wir an einen gnädigen Gott glauben. Und hier wird es manchmal schwierig, aber wenn wir eine richtige Theologie haben, also das richtige Wissen um dem, wie Gott wirklich ist, dann wissen wir, dass er uns danach genauso liebt wie vorher. Vielleicht fühlen wir uns nicht so geliebt. Das kann schon sein, weil wir uns schlecht fühlen. Aber er liebt uns und wir wissen es. Auch wenn wir ihm unsere Sünden bekannt haben oder gerade gesündigt haben, er liebt uns genauso wie vorher. Wir wissen, dass unsere Errettung weiterhin fest ist. Gott verwirft uns nicht, weil wir gesündigt haben. Wir wissen sogar, wir sind überzeugt davon, dass er trotz allem gerne helfen will. Diese Gnade, diese Eigenschaft Gottes ermutigt uns, immer wieder zu Gott zu kommen. Ich weiß, es gibt Menschen, die irgendwann zerbrechen und die sagen, so wie ich bin und ich mache immer wieder das Falsche, Gott liebt mich nicht und sie gehen von Gott weg. Ich weiß, das gibt es. Und das ist schade, weil ihnen genau dieser Glaube an diesen Gott fehlt, weil sie nicht das rechte Verständnis von Gott haben. Aber Gott vergibt immer. Gott verwirft nie, auch wenn du 100-mal kommst. Und wer von uns hätte es nicht nötig, jeden Tag mehrmals zu kommen und weiß gar nicht, wie oft er tatsächlich gesündigt hat? Jetzt, wenn wir das nehmen und mit Menschen vergleichen und sagen, was macht es uns schwer, zu Menschen mit unseren Verfehlungen zu kommen und sie ihnen zu bekennen? Das Wissen. Menschen kennen uns nicht. Wenn wir ihnen sagen, was wir getan haben oder was in unseren Gedanken sich abspielt, selbst wenn es nicht Taten gewesen sind, dann verlieren wir gegebenenfalls unseren guten Ruf. Dann werden wir im Gesicht, also im Denken dieser Menschen plötzlich schlechter. Und das wollen wir nicht. Wenn wir schon nicht so heilig sind in unserem Herzen, wie wir sein sollten, dann wollen wir doch wenigstens diesen heiligen Schein wahren vor den Menschen. Das ist natürlich auch eine gute Menge Stolz bei uns. Und der zweite Punkt ist, Menschen sind nicht so gnädig. Sie werden uns unsere Verfehlungen spüren lassen. Das ahnen wir und das haben wir vielfach auch erlebt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie uns danach genauso lieben wie vorher. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass sie uns danach genauso achten und schätzen werden. Wahrscheinlich werden sie uns geringer schätzen danach. Sie werden uns vermutlich nicht wirklich immer wieder willig helfen wollen, gegen diese Sünde zu kämpfen, wenn wir schon zum wiederholten Mal mit dem gleichen Problem immer gekommen sind. Dieses nicht gnädige Verhalten von Menschen ist mitunter, nicht nur, aber mitunter sehr entscheidend dafür verantwortlich, dass es zwischen Menschen so zäh und holprig ist, dass wir alle versuchen, unseren guten Schein zu wahren und nicht einander zu sagen, wer wir wirklich sind. Vielfach ist es auch der Stolz. Vielleicht ist es sogar meistens der Stolz. Das ist je nach Umstand und je nachdem, wie die Menschen sind, mit denen du zu tun hast, sicherlich unterschiedlich. Aber wir wollen uns heute eben auf dieses zwischenmenschliche Problem Gnade fokussieren. Wie viel mehr würden Christen sich einander anvertrauen, wenn sie wirklich wüssten, dass ihnen viel Gnade entgegengebracht wird? So viel, wie viel Gott hat. Wie viel ehrlicher würden sich Ehemänner ihren Ehefrauen mitteilen, wenn sie wüssten, dass ihre Ehefrauen gnädig mit ihnen umgehen würden? Wie viel mehr könnte eine Frau sich ihrem Mann anvertrauen, wenn sie wüsste, dass er nicht mit der Härte seines männlichen Wesens reagieren würde, sondern er wird sie in Gnade auffangen? Was auch immer ihr dauerhaftes, sündiges Problem ist. Wie viel ehrlicher würden wohl Kinder ihren Eltern gestehen, was sie tun, wenn sie nicht beobachtet werden, wenn sie wüssten, dass die Eltern gnädig sind? Ist es nicht so, wenn wir es schon nicht schaffen, in unserem Herzen heilig zu sein, dann wollen wir doch wenigstens versuchen, den einigermaßen frommen Schein zu wahren, um nicht allzu stark von den Glaubensgeschwistern abgestraft zu werden? Oder gering geachtet zu werden? Ich erinnere daran, es kann auch Stolz sein, natürlich, aber ich bin fest davon überzeugt, würden wir untereinander in den Ehen, in den Familien, in der Gemeinde als Glaubensgeschwister, nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken, uns wirklich darauf verlassen können, dass wir mit Gnade begegnet werden, wenn wir ein Problem von uns sagen. Und man würde uns nicht geringschätzen, was du denkst so? Du hast das getan? Nun, vielleicht hätte er sich das nie vorstellen können, dass ich das tatsächlich tue. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich weiß, dass ich Gnade bekomme, dann habe ich sehr viel eher den Mut zu sagen, was wirklich in meinem Herzen vorgeht und in meinen Gedanken. Und dann, wenn Leute mich nicht sehen, als wenn ich befürchten muss, beiseite gestellt zu werden und nur noch höflichkeitshalber gegrüßt zu werden. Und das ist ein Grund, weshalb Gnade aneinander, also nicht, dass Gott uns gnädig ist, das ist er. Er ist unser Vorbild. Aber das ist so wichtig, warum Petrus hier sagt, wachst dagegen in der Gnade. Stellt euch vor, jemand würde mit seinen Gedanken sünden oder mit sonstiger Art von Lieblingssünden, die er geheim hält. Er könnte tatsächlich in seiner Gemeinde, hier bei uns, in unserer Gemeinde, er könnte am Kaffeetisch wirklich sagen oder danach einer Vertrauensperson, du, das und das und das tue ich und immer wieder und ich komme nicht wirklich los von. Und er wüsste, er würde Gnade erfahren, genauso viel Gnade, wie er von Gott bekommt. Und es tut sich eine Beziehung zwischen diesen zwei Brüdern oder zwei Schwestern auf. Und sie beginnen darüber, sich zu unterhalten. Und irgendwann weiß der eine, wenn ich nächsten Sonntag komme, wird mein Bruder mich wieder mit Liebe auf die Schultern klopfen und fragen, wie war es diese Woche? Und ich kann ihm alles sagen, egal wie fromm ich vielleicht von draußen aussehe in der Gemeinde, er kennt dieses Geheimnis meines Herzens. Und er wird für mich beten und er wird mich deswegen nicht weniger wert achten, nicht geringer schätzen, sondern er wird mir helfen. Und schon allein dieses Wissen, dass dort einer ist, der dich begleitet auf diesem Weg und der mit dir gnädig umgeht, das ist das, was vielen Menschen die nötige Hilfe ist, anders zu werden. Schaut, diese Gnade, die haben wir natürlich in erster Linie von Gott. Und Gottes Gnade ist es, so wie Paulus an Titus schreibt, die uns in Zucht nimmt. Es ist nicht das Gesetz Gottes, das uns bessert, sondern es ist, also das Gesetz Gottes sagt uns natürlich, wie Gott ist, und das ist hilfreich. Aber was uns wirklich besser macht, was uns wirklich Christus ähnlicher macht, ist die Gnade Gottes. Sie ist es, die uns in Zucht nimmt. Sie ist es, die aus uns Menschen macht, die ihm ähnlicher sind. Und während wir die Gnade Gottes tief im Herzen spüren können und erleben und wir sie aus dem Wissen, das, was wir in der Bibel lesen, auch immer wieder bestätigt bekommen, so ist die Gnade, die wir, ich sag mal, in unserem Körper erleben, hautnah erleben, da erleben wir Gottes Gnade durch unsere Geschwister. Das heißt, du bist derjenige, den Gott als Werkzeug gebraucht, um seine Gnade an deinem Bruder oder deiner Schwester wirksam werden und spürbar werden zu lassen. Diese Gnade, hoffe ich so sehr, werden wir in der kommenden Jahr wachsen. Und wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir brauchen alle Seelsorge. Wir brauchen alle Ermutigung. Wir brauchen alle Gnade. Wir leben von der Gnade Gottes, aber wir leben auch von der Gnade, die wir uns gegenseitig geben. Und es ist mein ganz großer Wunsch und mein Gebet, dass wir eine Kultur der Gnade in unserer Gemeinde etablieren könnten. Aufbauen, Stück für Stück darin wachsen. Ich hoffe sehr, dass am Ende dieses Jahres 2024, wenn wir das erleben und Gott uns so lange durchträgt, dass dann jeder von uns sagen kann, ich habe von meinen Geschwistern aus der Gemeinde mehr Gnade bekommen als zuvor. Und ich hoffe auch, dass man von jedem von euch wird sagen können, er hat mehr Gnade gegeben als zuvor. Das ist nicht leicht, Geschwister. Selbst Gott sagt, ihr habt mir mit euren Sünden Mühe gemacht. Das sagt er über Israel. Glaubt ihr etwa, die Sünde eures Bruders und eurer Schwester wird euch nicht Mühe machen, wenn ihr damit gnädig umgeht? Ist es nicht viel leichter zu strafen, jemanden für das, was er immer wieder tut, einfach zu verachten? Das ist leicht. Das tut die Welt meisterhaft. Dafür musst du nicht viel lernen. Aber gnädig zu sein, immer wieder neu zu vergeben und immer wieder in deinem Bruder den geliebten Bruder und die geliebte Schwester zu sehen, für die Christus gestorben ist, obwohl dein Herz geneigt ist, ihn zu verachten, weil er einfach immer wieder so sündigt und es einfach nicht schafft. Das ist mühevoll. Das wird auch an deinem Herzen arbeiten, aber es wird dich zum Guten verändern. Deswegen ist Gnade geben keine einfache, leichte Sache. Wenn selbst Gott sagt, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Ich möchte euch nur mal daran erinnern, was wäre, wenn ihr Adam und Eva gleich gesagt hat, verbotene Sache gemacht, die Hölle ist für den Satan schon fertig, ihr kommt auch mit hinein. Das war es mit den Menschen. Hätte er es nicht viel einfacher machen können, aus dem Gesichtspunkt her gesprochen? Stattdessen geht er so einen langen Weg, besonders auch mit Israel und heute mit jedem Einzelnen von uns. Und er sagt, es hat mir viel Mühe gekostet. Aber ich wünsche so sehr, dass jeder von euch diese Bereitschaft mit ins neue Jahr hineinnimmt, gnädig mit dem Nächsten zu sein. Und das werden wir werden Gelegenheiten bekommen, das zu üben. Das sage ich euch. Ich hoffe, dass du dich nicht verschließen wirst vor diesen Gelegenheiten. Lass uns zusammenfassen. Was nimmst du jetzt mit ins neue Jahr? Nun, wir kennen Gottes Ratschluss oder wir können ihn kennen, wenn wir es wollen. Wir wissen, dass diese Welt ins Gericht geht, dass die Welt vergehen wird. Wir wissen aber auch, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde für uns macht. Dieses Wissen um Gottes Ratschluss und seine Verheißungen ist schützendes Wissen für uns. So lasst uns wachsam sein und fest in seinem ganzen Ratschluss verankert sein. Wir brauchen immer mehr Gnade, jeden Tag neu. Gnade ist so notwendig, sie wendet unsere Not. Lasst uns in der Gnade wachsen, die wir alle so dringend brauchen. Ich wünsche mir sehr, dass jeder einzelne von euch im nächsten Jahr, am Ende des kommenden Jahres, wenn wir es erleben, in der Gnade gewachsen ist und auch mehr Gnade von seinen Glaubensgeschwistern bekommen hat, erlebt hat. Wir leben aus der Gnade Gottes. Wir tun es alle. Äußerlich spüren wir es durch unsere Glaubensgeschwister. Gibst du sie weiter? Willst du sie weitergeben? Mache Gnade zu deinem Lebensstil. Amen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und zum Schluss beten. Unser allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, du bist ein Gott, der voller Gnade ist. Voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Güte und Liebe. Du hast uns all die Dinge schon für die Zukunft gesagt, die wir wissen müssen. Wir wissen, dass du diese Welt richten wirst. Wir wissen auch, dass wir alle das Gericht verdient haben und dass du dennoch aus Gnade uns errettest, Wir wissen, dass du für uns einen neuen Himmel und eine neue Erde machst. Und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf dein Wiederkommen. Und ich nehme es gerne an, wenn es im kommenden Jahr ist. Du hast deine Zeiten, wir wollen warten. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wachsam zu sein, vor allem aber auch in der Gnade zu wachsen. Vater im Himmel, in Jesu Namen bitte ich und danke vor allem dafür, dass wir diese Gnade von dir bekommen. Und ich danke dir für dieses Wort, mit dem du uns auch veränderst. Dieses Wort, das uns daran erinnert, dass wir in der Gnade wachsen sollen und in der Erkenntnis von dir. Ich danke dir für den Geist, den du uns gibst, mit dem du uns erinnerst an das, was du uns zu sagen hast. Das ist schön, mit deinem Geist ins nächste Jahr zu gehen, in dem Bewusstsein, dass du immer bei uns bist und uns begleitest. Danke für die Gnade, die du durch uns wirken wirst, füreinander.